Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Es gibt ja so tausend Sassas, die machen ganz, ganz, ganz viele Dinge und man fragt sich immer, ja, Moment, der Tag hat doch nur 24 Stunden. Die veröffentlichen Bücher, die entwickeln Konferenzen, bauen die aus, die werden Vater, wickeln ihre Kinder, denken dabei nach, schreiben Artikel, natürlich KI unterstützt, interessieren sich für KI, investieren, legen Funds auf und jetzt höre ich einfach auf zu reden, weil derjenige, über den ich rede, der macht all dies und noch viel mehr. Es ist Fabian Westerheide. Vielleicht kennen ihn einige von euch über die Konferenz Rise of AI. Das könnte sein. Schauen wir mal. Er hat auch ein Buch geschrieben, Die KI-Nation. Darüber sprechen wir jetzt nicht nur über das Buch, sondern über das, was er so treibt. Herzlich willkommen, Fabian.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Gero. Und danke fürs Einschalten an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, ganz genau. Das ist total spannend. Ich habe das eben im Vorgespräch schon gesagt. Ich würde ja mal sagen, ich interessiere mich durchaus für KI, meine auch mich im HR-Kontext ganz okay damit auszukennen. Hatte dich aber gar nicht auf dem Schirm. Typisches Bubble-Thema, so waren wir uns eben einig. Das war nett von dir, das so zu sagen. Ich persönlich denke ja immer noch, da habe ich meine Hausaufgaben anscheinend doch nicht richtig gemacht, wenn jemand so profund mit den Themen unterwegs ist und so vielfältig, wie ich es eben in der Mini-Anmoderation gesagt habe. Aber bevor wir auf KI selber kommen, erzähl doch erstmal, wie du eigentlich zu diesen Themen gekommen bist. Warum du eigentlich Rise of AI machst und wo die Begeisterung eigentlich für diese Themen herkommt bei dir?
Oh, das ist natürlich eine schwierige oder tiefe Frage. Ich würde sagen, hat mit der Niederlage angefangen. Ich wollte, so wie wir alle unsere Rucksäcke tragen, meinen Vater beeindrucken und Unternehmer werden wie er. Und dachte, der beste Weg ist, du studierst an der besten Uni in Europa, also St. Gallen, für BWL und dann wirst du Unternehmer in der Theorie. Und dachte ich, wo lernst du Unternehmertum? Bei der Unternehmensberatung. Ja, und dann bin ich durch alle Interviews gefallen. Alle. Case Studies super bestanden und McKinsey, BCG und Co. haben gesagt, Herr Westerheide, sie passen nicht kulturell. Das habe ich damals nicht verstanden, aber die haben das viel besser verstanden als ich, weil ich bin Unternehmer. Und ich ticke anders. Und dann bin ich in einem Haufen bunter Vögel gelandet namens Team Europe und wortwörtlich haben wir unsere Vorstellungsgespräche über StarCraft 2 und Taktiken geführt. Also wir waren alle Nerds und Online-Gaming etc. Und die Jungs damals waren super smart, haben nach StudioVZ Brands for Friends gegründet, wir haben Delivery Hero gegründet, Gründerszene.de, Mr. Spex, dutzende Firmen involviert und Lukas Gadowski, der große Kopf. Und so bin ich da reingeraten, hab danach selber ein paar Firmen gegründet, hab festgestellt, ich habe jahrelang Brautkleider verkauft. Also ich hatte den größten Brautmodenshop online in Europa und hab festgestellt, that's not my business forever, that's not my passion. Ich bin gut drin, aber es erfüllt mich nicht. Ich habe gesagt, ich will mit kleinen, smarten Teams arbeiten, ich will mit Technologie arbeiten. Und was interessiert mich eigentlich? Und in der Kindheit hat mich schon Science Fiction und Fantasy interessiert. Und interessanterweise lebe ich beides aus. Die Fantasy lebe ich privat aus, da können wir nachher drüber sprechen. Ich mache gerne LARP, also Live Action Roleplay Games. Mhm. Ich lebe gerne mal für eine Woche in der Dystopie draußen im Wald, ja, und wache morgens auf, wenn die Spinnen über mich krabbeln. Und dann der restlichen Zeit, also meine Berufung ist halt Künstliche Intelligenz, die wahr werden zu lassen, mit zu gestalten. Und so mache ich seit über 10 Jahren eigentlich einen Ökosystemaufbau. Also ich denke schon immer ein Ökosystem. Ja, also die ganze Bubble, die man hat, diese KI-Bubble mitzuformen. Und in der Rolle war ich x-mal im Bundestag, im Kanzleramt. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe eine der wichtigsten, einflussreichsten Konferenzen aufgebaut mit meiner Frau zusammen. Pflege ein sehr, sehr hochwertiges Netzwerk. Habe 2 Investmentfonds inzwischen gegründet, die diesen Fokus haben. Saß in der EU-Kommission und überall und bin eigentlich so ein Tausendsasser, der sich nicht runterbrechen lässt auf eine Sache. Habe jahrelang damit gehadert, weil ich dieses Rollenbild nicht erfüllen konnte, auch für meine Frau. Ich habe einen Job und ich verdiene regelmäßig Geld, sondern ich mache eigentlich 95% meiner Zeit KI und mit 5% meiner Zeit verdiene ich Geld irgendwo. Und das lässt sich gar nicht runterbrechen. Ich glaube, mein meistes Geld habe ich mit Krypto und mit Aktien und mit Investments verdient, nicht mit meiner Arbeitszeit. So, und das ist so in der Kurzvorstellung, also wie mich dazu gekommen, Science Fiction real werden zu lassen, das versuche ich immer noch, seit 10 Jahren.
Sehr cool. Science Fiction real werden lassen. Stichwort Singularity. Ich habe natürlich eben so ein bisschen rumgelesen, bin auch natürlich darüber gestolpert. Ein Thema, was mich auch total fasziniert hat, mal eine Zeit lang. Ich habe damals so ein bisschen drüber gelesen und so. Wie ist denn eigentlich dein Blick? Wenn ich so drauf gucke, ist das eigentlich immer so, dass diese ganzen Szenarien irgendwann wahr werden, aber es dauert oft viel länger und sozusagen das Wahrwerden selbst ist dann doch ganz anders, als man sich es ursprünglich mal vorgestellt hat.
Ja und nein. Also ich predige, ich habe 2013 angefangen zu predigen, die KIs kommen. Und ich habe Recht behalten. Wie sie, in welcher Firma sie kam, keine Ahnung. Ja, also OpenAI ist später entstanden, war ein ganz großer Treiber dazu. Dass Microsoft irgendwann smart genug ist und zu einer KI-Firma wird, hatte ich gehofft, aber auch nicht erwartet. Das kam erst durch den CEO-Wechsel. Ja, dass Nvidia irgendwann so wichtig wird, habe ich vermutet, weil ich hatte lange Aktien oder habe sie immer noch. Aber dass sie so groß werden, habe ich natürlich auch nicht erwartet. Rückwirkend war es logisch. Also man sieht die Trends und die großen Wellenbewegungen, aber du weißt gar nicht, wer die Welle am besten reitet. Ich sehe nur diese Welle seit Jahren. Und deswegen auch zu, warum du mich vorher nicht kanntest, was legitim ist, weil ich bin ein, ich sag mal so scherzhaft, ein AI-Promi. Also in meiner Bubble, unter den 1% Leuten, die sich mit KI jeden Tag beschäftigen, bin ich ein bunter Hund und jeder kennt mich. Aber die anderen 99%, die von KI gehört haben, weil sie ChatGPT schon mal benutzt haben, kennen mich nicht. Und das ist es auch. KI ist nicht ein, weißt du, du brauchst erst eine Pandemie und dann kennst du den Herrn Drosten. Aber alle anderen Virologen kanntest du vorher nicht und kennst du hinterher nicht. Ja, wir Menschen folgen Geschichten und Personen. Und wenn die KI mal zum Super-GAU kommt und der Lanz mal eine richtige Folge macht und nicht den, den Philosophen einlädt zum KI-Reden, sondern jemanden ist, dann kann es sein, dass ich das bin oder eine Person aus meinem Netzwerk. Und ich verspreche dir, ich werde sie kennen. Ja, das heißt, wir kennen uns untereinander, aber wir sind nicht Mainstream, weil das Thema ist ja auch nicht Mainstream. Das Thema so ein bisschen KI, aber wirklich sich damit beschäftigen, tun die wenigsten, was auch okay ist. Und deswegen habe ich auch dieses Buch, die KI-Nation, geschrieben, was das Wissen von 1% Experten übersetzt für die 99% da draußen und für jeden, was dabei ist, ohne dass man eine Formel verstehen muss.
Das finde ich eine super Überleitung an der Stelle, weil das Buch hatte ich ja eben auch schon kurz angeteasert. Für wen ist es eigentlich geschrieben? Du hast jetzt gerade, so habe ich es verstanden, gesagt, das ist eigentlich für alle geschrieben, die tiefer einsteigen wollen, aber sich noch nicht wirklich damit auskennen. Ist das die richtige Interpretation?
Genau, also was ist drin? Warum KI heute? Kurzabriss. Was machen die Amerikaner und Chinesen? Ja, Kurzaufklärung, die Welt wird dominiert von den Amerikanern und Chinesen und ist auch deren Jahrhundert. Dann also die Analyse, was macht Europa und Deutschland und was machen wir nicht, wo stehen wir? Tiefer einsteigen ins Ökosystem, also jeder, der tiefer wissen will, wer ist überhaupt aktiv, wer macht was. Ich erkläre ganz gut, wer die relevanten Player in Deutschland sind. Ja, in dem Merantix AG, in der Implied AI, in dem ePy. Wenn man die noch nicht kennt, Buch lesen und dann weiß man, mit wem man mal reden sollte. Und dann zu guter Letzt das letzte Kapitel oder dazwischen noch so ein bisschen KI und Arbeit. Über das reden wir heute auch so ein bisschen. Welchen Einfluss hat das auf einzelne Jobs? Und ich glaube, das letzte Kapitel heißt bei mir zurück in den Wald. Also was passiert, wenn wir mit den KIs scheitern, es nicht weitergeht? Was ist, wenn Europa zum Freilichtmuseum ist? Und der Hinweis darauf, wie ich meine Freizeit verbringe, nämlich komplett offline und analog da draußen. Als Balance zu einem sehr digitalen Leben, was ich auch persönlich sehr mache. Ich meine, ich benutze diverse KIs jeden Tag in verschiedensten Bereichen.
Das finde ich sehr, sehr, wie soll ich sagen, folgerichtig, dass dein Hobby dann sozusagen in eine ganz andere, davon losgelöste, sehr ursprüngliche Richtung zu gehen scheint, so wie ich es zumindest verstehe. Dieses ganze Thema Europas Situation beschäftigt mich aus dem HR, aus der HR-Bubble kommt auch sehr, weil das ganze Thema Recruiting wird im EU-AI-Act als Risikothema sozusagen klassifiziert, führt natürlich dazu, dass wenn man dann in Prozessen denkt und KI einsetzen will, unheimlich viele Hindernisse eigentlich entstehen. Also man könnte viel schneller arbeiten, viel klarer arbeiten, man könnte besseres Matching machen, aber es geht an vielen Stellen nicht, weil rechtliche Rahmenbedingungen das deutlich erschweren. Das ist sozusagen die eine Sicht auf das Thema und das ist scheiße. Das kriege ich auch mit von vielen Startups, die halt sagen, hey, wie sollen wir eigentlich hier in dieser geregelten Welt vernünftiges Business aufbauen mit den KI-Themen? Jetzt immer nur aus der HR-Bubble denkend und kommend, HR-Tech. Die andere Sichtweise ist natürlich, dass man sagen kann, naja, Es ist aber vielleicht auch gar nicht schlecht, KI zu regeln, weil wir vielleicht als Menschen bestimmen sollten oder Regeln definieren sollten, wie das Machtverhältnis zwischen Technologie und Mensch eigentlich am Ende aussehen sollte. Also so ist so zumindest mein Blick da drauf. Und so könnte man auch sagen, vielleicht ist es gar nicht schlecht, rechtliche Rahmenbedingungen zu definieren, auch wenn sie uns in Europa jetzt auf den ersten Blick einen Nachteil bescheren. Vielleicht wird der Nachteil irgendwann auch ein Vorteil. Da interessiert mich total deine Sicht drauf. Wie schätzt du diese Thematik ein?
Also ja, es braucht Regeln. Die KI ist viel zu mächtig und zu einflussreich geworden und zu unkontrollierbar, dass sie nicht mehr kontrolliert werden sollte. Jedoch immer bedenken, es sind Menschen, die diese KIs programmieren, die sie trainieren. Und deswegen brauchen wir Regeln für die Menschen, die die KIs benutzen, nicht für die KI. Die KI muss nicht reguliert werden, sondern die Firmen, die KIs vertreiben. Und da kommen wir klassisch in das Softwareprodukt an. Wenn du ein Softwareprodukt hast, musst du etwas gewährleisten, SLA etc. Und in dem Fall, wenn ich eine Recruiting KI habe, muss ich gewährleisten, dass sie unbiased ist, dass sie fair ist, dass sie nicht das verstärkt, was passieren kann. Also
die Beispiele gab es ja auch. Ne?
Ja, genau. Wir können ja bei meiner Recruiting-App zwei Optionen geben. Das eine ist, ich trainiere sie mit historischen Daten. Das hat Google mal gemacht. Und was passiert? Genau. Zum Interview werden nur weiße Männer eingeladen, weil auf historischen Daten nur weiße Männer eingeladen wurden. So, ich kann der KI aber auch sagen, achte bitte auf eine gute Diversität, ignoriere das Geschlecht und die Ethnie. Und nimm einfach nur die besten Leute und dann ist die KI viel objektiver, viel sachlicher und viel weniger rassistisch und biased. Also die KI kann ihren Job viel besser erledigen, weil sie hat keine Moral, beziehungsweise ich kann ihr die Moral beibringen. Deswegen sind die Grundregeln wichtig, um zu verstehen, Maschinen sind moralische Entscheidungsmaschinen und sie brauchen eine Moral, eine Linien von uns. Jetzt hat die EU das mal wieder überkompensiert und versucht, sie selbst zu bestrafen. Und macht Regeln, die viel zu streng sind und viel zu rigide sind und die eine Technologie reguliert, die man nicht so einfach regulieren kann. Warum? Weil es ihnen um Macht geht. In Brüssel haben sie schon lange verstanden, sie haben das Spiel verloren. Ja, die Amerikaner und die Chinesen dominieren die Welt, die Chinesen ihre Welt und die Amerikaner unsere Welt. Man glaubt, mit Gesetzen an dieser Macht was zu ändern, kann man es aber nicht. Und dadurch kommt es zu so einem Red Flag, also was in Großbritannien passiert war, das Auto kam raus und es gab ein Gesetz, das Auto darf nicht schneller als ein Fußgänger sein und zwar eine ganze Weile. Und was passierte? Die Briten sind hinten ins Hintertreffen gekommen und die Deutschen haben zum Beispiel das Automobilgeschäft übernommen, weil sie weniger rigide Regeln hatten. Heißt, Regeln sind gut, damit ich irgendetwas habe als Referenz, aber zu strenge Regeln nehmen uns den Sauerstoff aus dem System raus. Also glaube ich nicht, dass wir mittelfristig einen Vorteil haben. Es kann sein, dass wir irgendwann Vorteile haben, weil die Welt kauft unsere transparente und zuverlässige, sichere Lösung. Aber die wird nicht kommen, weil die EU die Regeln macht. Die wird kommen, weil wir in Deutschland den Ehrgeiz haben, geile Produkte zu bauen. Und weil wir gute Produkte bauen wollen, weil wir schon immer gute Produkte gebaut haben. Wenn wir das umsetzen können, ist es eine kulturelle Komponente und nicht eine gesetzliche Komponente. So, und deswegen bin ich kein Freund von diesen Regeln, die es da draußen gibt. Und übrigens die Macht zwischen Mensch und Maschine geht es auch gar nicht darum, sondern der Kapitalismus gewinnt. Also was passiert in der KI-Welle gerade ist, dass die menschliche Arbeit immer weniger wert wird, und ich sag mal Anführungszeichen, auch wenn man es jetzt nicht sieht, was aber auch nur differenziert stimmt, sondern die menschliche Datenarbeit. Also was ist, haben wir gesehen in den letzten Jahren? Menschliche physische Arbeit ist hochgegangen. Wir zahlen mehr für unsere Handwerker, wenn wir sie kriegen. Ich hatte gerade bei mir im Wald professionell Holzfäller. Die kriegen einen fantastischen Stundenlohn pro Baum. Also wir reden hier von 400 Euro für einen Baum und die brauchen 10 Minuten und dann ist der platt. Ja, fantastischer Stundenlohn. Manuelle Arbeit, das kann die Maschine nicht. Außer ich nehme die Rodungsmaschine und die macht den ganzen Wald kaputt. Ja, also kurz, menschliche Arbeit wird immer wertiger, aber was immer mehr an Wert verliert, ist Datenarbeit. Und dann nehmen wir zum Beispiel eine schöne Medienagentur. Ja, die hat früher die Konzepte und Bilder und Texte geschrieben und du weißt ja selber ganz genau, du kannst heute mit einem guten vorprogrammierten GPT, also ein eigenes Variante in den GPTs, dir sehr gute Texte vorgenerieren, du kannst mit Midjourney, DALL-E, Flux sehr geile Bilder generieren in verschiedensten Arten, du musst keine Stock-Images mehr machen, du kannst heute Content generieren auf Knopfdruck mit Vorarbeit und Fachwissen in 10 Minuten, was vorher 1-2 Wochen gedauert hat. Mhm. White Papers heute zu schreiben, ich schreibe meine Bullet Points runter und kriege den fertig formulierten Text, ich spare mir hunderte Stunden vom Runtertippen. Ich kann denken und die KI schafft es, meine Gedanken in Text zu formulieren. Kurzum, es ist ein großartiges Werkzeug, was uns Lebenszeit erspart. Aber irgendwo geht die Produktivität dahin. Und meistens geht sie übrigens hin in Kapitalgewinne für die Unternehmen, die an der Börse sind. Und die Aktionäre profitieren am meisten von den KIs.
So, es ist Zeit für eine Mini-Werbepause. Denn die Trendence Awards 2024 werden zur Learning Journey. Robindro Ulla und ich haben nachgedacht, wie man die Trendence Awards in diesem Jahr noch besser machen kann. Unsere Idee: aus den Awards wird eine Learning Journey. Wenn du also am 7. November in Berlin dabei bist, wirst du live beim Pitch vor der Jury mit dabei sein. Das bedeutet, du lernst 20 Cases aus der Shortlist der Trendence Awards genau kennen und lernst so auch für deine eigene Arbeit. Das ist aber noch nicht alles, denn du wirst auch mitvoten können und so mitentscheiden, welche Unternehmen die renommierten Trendence Awards 2024 dann mit nach Hause nehmen. Und so wird aus den Trendence Awards deine individuelle Lernerfahrung mit 20 Best Practice Cases rund um Employer Branding, Recruiting und Talent Intelligence. Tickets gibt's ab sofort unter embrace.family/awards. Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Saatkorn-Folge. Und damit geht's direkt zurück in die heutige Saatkorn-Podcast-Episode. Weiterhin viel Spaß. In der HR-Szene wird oft die Geschichte erzählt, ja gut, wir werden alle produktiver, wir sparen ganz viel Zeit ein, ist doch super. Dann kann man die Zeit nämlich für Themen nutzen, die eine Maschine sozusagen dann nicht, sozusagen, wo eine Maschine die Arbeit dann nicht erledigt. Mhm. Auf Recruiting bezogen, vielleicht kannst du die Vorauswahl super geil machen. Du kannst theoretisch ja noch mehr machen, aber aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen würde ich jetzt sagen, am Ende und vielleicht auch auf Basis der Erwartungen von Menschen sitzen im Recruiting-Prozess wahrscheinlich immer noch zwei Menschen gegenüber. Nur der Weg dahin ist ein ganz anderer als bis jetzt.
Nee, ich habe mal vor Jahren Praktikum immer wieder ausgeschrieben für mein Venture Capital Fonds, also einen Kapitalgeber für KI. Heißt das Thema, innerhalb von 2 Tagen 400 Bewerbungen. Die konnte ich gar nicht alle so genau prüfen. Also was ich mache, ich schicke denen alle eine Case Study. Mhm. Und die Case Studies habe ich durchgelesen und manuell. Und da bin ich mega biased gewesen. Am Ende konnte ich nur 10 Leute ins Interview einladen. Ja, weil ich gar nicht mehr Interviews führen. Und im Interview geht es dann um Cultural Fit.
Ganz genau.
Passt die Person zu mir kulturell? Ja. Aber hätte ich dann eine ordentliche KI gehabt, hätte ich den anderen 390 vielleicht eine bessere Chance geben können? Weil ich die ganzen großen Datenmengen besser hätte analysieren können. Kurzum, ich war gar nicht in der Lage, die Datenmenge so gut einzuschätzen. Also eine KI hätte mir nicht die Entscheidung abgenommen, hätte aber mir geholfen, bessere Daten und bessere Entscheidungsgrade zu kriegen.
Genau das meinte ich gerade.
Ja. Und der Mensch muss das Interview am Ende führen.
Ja.
Aber die Maschine kann dir vorher schon so vorfiltern, um herauszufinden, ob die Person das wirklich will. Passt die Motivation, passt das Profil, passen die Faktoren, die wir intern eigentlich definiert haben, die ich haben will.
So, und genau so sehe ich das auch. So sehen das auch viele in meiner Szene. Aber ich glaube halt, der Teil der Geschichte, der dann sagt, ja, dann nutzt die Zeit doch, um mehr Interviews zu führen, der funktioniert nicht so ganz, weil du stellst ja deswegen nicht mehr Leute ein. Also am Ende ist es wahrscheinlich schon so, dass ordentlich Arbeitsplätze sozusagen verloren gehen werden.
Für mich die shiften.
Also ja, die shiften. Aber wohin shiften sie? Das ist jetzt die spannende Frage.
Ich habe eine Firma investiert gehabt, die konnten im Kundensupport in Echtzeit mithören, transkribieren und konnten den Sales Agent in Echtzeit sagen, was sie zu sagen haben. Ja. Und die konnten aus dem Anhieb 30% mehr Conversion. Also signifikante Leistungssteigerung. Und das enabled die Leute, die besser arbeiten wollen, also die ehrgeizig sind und Bock haben, enabled es die. Die Stufe danach war ein Freund an der KI geschrieben, die konnte den ganzen Support mithören und sofort die Datenbankeinträge verifizieren und konnte so das Gespräch viel schneller zum Ziel führen, weil die Person musste nicht mehr in der Datenbank suchen, die hat die Hälfte verstanden. Kurzum, das ist ein geiles Tool, um das Gespräch für Kunde und Agenten besser zu machen, für beide befriedigender zu machen, plus das Quality Management wurde besser, weil auf einmal die KI tausende Gespräche ermessen konnte und wusste, Best Practice abzuleiten und nicht mehr jedes Gespräch von den Menschen mitgehört werden musste, um zu wissen, war das ein guter Mitarbeiter oder nicht. Kurzum, es macht die Arbeit gefördert und objektiver und leistungsbezogener. Kurzum, für die, die gut arbeiten, die werden besser und die schlecht arbeiten, das wird transparent. Ich glaube, das ist für die Kultur wichtig. Und was hinten wegfallen, sind die 1/3 der Leute, die underperformen und den Job nur machen, weil sie das Geld brauchen.
Ja.
Also andere Analogie, wenn wir selbstfahrende Autos haben, ich verspreche dir, die Leute werden auf Chauffeure stehen. Die werden total auf Chauffeure stehen, Blacklane und Co. Und die werden ein Premium zahlen für die Person, die in die Tür aufmacht, ein Wasser reicht und ein gutes Gespräch führen kann. Und alle anderen nehmen die günstigen Robotaxis.
Aber was ich jetzt habe, sind in Berlin miesmufflige Taxifahrer, die keinen Bock haben, ganz oft eine ganz schlimme Hygiene haben. Unter Corona-Umständen war das extremst unangenehm und die Taxen, die meisten, absolut nicht angenehmes Lebensgefühl übermitteln. Kurzum, das ist kein schönes Gefühl, von A nach B chauffiert zu werden. Und das wird sich ändern. Die menschliche Arbeit wird mehr honoriert und besser bezahlt. Und die Maschine macht einfach die große Masse.
Absolut. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist eher so eine gesellschaftspolitische Frage an der Stelle. Was glaubst du denn, wie der Saldo dann aussehen wird? Du hast ja eine sehr, so nehme ich es wahr, positive Sichtweise, wie die Dinge sich entwickeln. Ich bin auch eigentlich eher ein Optimist. Aber was ich mich wirklich frage, ist, was passiert mit unserer Gesellschaft? Die Leute, die wirklich Bock haben, sich zu engagieren, sich einzusetzen, die werden mit KI, genau wie vorher, nur halt technologisch besser unterstützt, genau wie du es gerade geschildert hast, die werden einen Job haben. Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, wo man sich dann die Frage stellen muss, was machen die dann eigentlich?
So, und da kommen wir entweder in die Science-Fiction-Literatur rein. Da kann ich das Buch empfehlen, Freiheitsgeld. Da geht der, ich glaube, das ist Eschbach, sehr gut durch diese Thematik durch, weil er einfach das Szenario schreibt, in 30 Jahren kriegen alle das Freiheitsgeld. Für uns heißt es übrigens Grundeinkommen. Ja. Punkt. Und das Buch kann ich nur empfehlen, weil es genau das auf 1000 Seiten thematisiert, wie entwickelt sich eine Gesellschaft, wenn Wohnungen für jeden verfügbar sind, Arbeit nicht mehr notwendig ist, jeder kriegt einen Fernseher, ein Sofa und jeder kriegt bedingungsloses Grundeinkommen und trotzdem gibt's noch reiche Leistungsträger und es gibt den Rest. Mhm. Und wie entwickelt sich das? Gutes Buch, weil das ist eine Tiefe, die zu durchdenken, die schaffen wir heute gar nicht. Kurzum, ich habe Andrea Nahles mal getroffen und habe sie gefragt, warum sie sich eigentlich fürs Grundeinkommen einsetzt. Und da war ihre Antwort, nein, wir haben in Deutschland ein Recht auf Arbeit und ich werde mich immer einsetzen als Arbeitsministerin, dass wir arbeiten können. Und da sage ich, das ist der Fehler. Ich habe vor 10 Jahren einen TEDx-Vortrag gegeben, wo ich gesagt habe, die KIs ermöglichen uns, die erste arbeitsfreie Gesellschaft zu erschaffen. Und das ist etwas Gutes. Und die Studenten haben das gefeiert. Weil keiner will arbeiten, das arbeiten müssen. Und ich sage dir, wenn ich den Menschen da draußen, die bei McDonald's wahrscheinlich stehen und den Job machen, weil sie es müssen, weil sie es Geld dringend brauchen, ich sage, hey, du kriegst eine Alternative, dann wird das zu A führen. Die arbeiten, die wo Arbeit brauchen, nämlich Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleute, werden auf einmal wieder besser bezahlt. Und ich sage so schön, solange der Investmentbanker mehr Geld verdient als die Krankenschwester, läuft was falsch in unserer Gesellschaft. Und das ist ein falsches Anreizsystem. Arbeit wird viel zu sehr bestraft. Ich zahle viel zu viele Steuern und Sozialabgaben auf Arbeit. Und ich zahle viel zu wenig Sozialabgaben und Steuern auf Kapitaleinkünfte. Kurzum, ich selber, das mache ich so, ich verdiene mein Geld mit Kapitalerträgen. Weil die Kapitalerträge, wenn ich da Arbeitszeit reinstecke, sind viel steuerlich günstiger, als wenn ich mich zum maximalen Gehalt selbst anstelle und zum maximalen Gehalt Steuern zahle. Ich werde bestraft für Arbeitszeit. Und das ist leider für viele Angestellte nicht möglich. Kurzum, das ist für mich immer so moderne Sklavenhaltung manchmal. Nicht für alle, aber für viele. So, und dann gibt's die ganzen Freien da draußen, die übrigens abgestraft werden in der Rentenkasse und Sozialsystem. Und wir haben alle, ich habe Altersarmutsrisiko, wenn ich jetzt Fehler machen würde, weil ich kriege keine Rente später mit seinen Vor- und Nachteilen. Kurzum, unser System ist in der Industriezeit verankert. Übrigens die Bildung auch und das Gesundheitssystem auch. Absolut. Und die Verwaltung auch. Und wir brauchen eigentlich eine gigantische Reform unserer Gesellschaft und unserer Strukturen. In vielen Dimensionen. Und müssen uns eigentlich vorbereiten aufs nächste Jahrhundert. Und das ist aus meiner Sicht, dass Arbeit freiwillig wird, dass keiner mehr arbeiten muss, weil er arbeiten will. Und was übrigens jetzt schon mit Bürgergeld und Rentenzuschüssen etc., unser größten Teil unseres Steuergelder geht doch in den Sozialstaat. Wir investieren schon lange nicht mehr in Bildung und sonstige Sachen oder Infrastruktur. Wir investieren ganz viel unserer jetzigen Erträge in die jetzige Zeit, damit viele Leute Transfergelder kriegen. Wir sind einfach nur nicht ehrlich als Politik. Wir könnten auch einfach sagen, gut, dann kriegst ja jeder garantiert. Wie viele Firmen hätte ich eher gründen können, weil ich es hätte mir leisten können für 1.500 Euro Monat, hätte mir gereicht, um eine Firma zu gründen. Stattdessen habe ich Arbeitslosengeld gekriegt, weil ich das brauchte, weil ich in meinen ersten Gründungen kein Geld hatte. Und die meisten Gründer, die zu mir ankommen und Geld brauchen, brauchen es, damit sie ihre Miete zahlen. Das heißt, wir müssen doch einfach viel mehr Leuten die Möglichkeiten geben, sich selbst zu verwirklichen. Ja, und sie weniger zu bestrafen. Und der Markt wird's regeln. Der Markt wird's regeln. Also bin ich Optimist.
Das hoffe ich sehr. Das ist ein schönes Zukunftsbild. Ist übrigens ein Zukunftsbild. Du hast ja eben einmal von Philosophen gesprochen. Vielleicht hat sie jemanden bestimmten im Kopf, aber der Bestimmte, den ich im Kopf habe, der verfolgt eine ähnliche Sichtweise. Also wenn man sich mit Richard David Brecht über das Thema unterhält, dann
sagt er in anderen Worten durchaus ähnliche Sachen, wie du sie jetzt gerade gesagt hast. Und Eschbach nehme ich mal in die Shownotes auf. Ich habe von Eschbach mehrere Bücher gelesen, ausgerechnet das aber nicht. Spannend, auf jeden Fall. Wir kommen leider schon so ein bisschen in zeitliche Bedrulle, was durchaus erwartbar ist, wenn man mit jemandem wie dir spricht. Macht richtig Spaß übrigens gerade. Ich würde mit dir ganz gern nochmal über deine Konferenz sprechen. Rise of AI, die du ja auch schon seit vielen Jahren betreibst. Gibt so eine gewisse Parallele zwischen uns. Du hast angefangen, wenn ich das hier richtig recherchiere, 2016 war das erste Mal, ne?
Ja. Also ich fing an mit Meetup, weil ich habe angefangen mit KI und habe festgestellt, keiner beschäftigt sich mit KI. Also habe ich ein Meetup gegründet, das hieß Berliner Futuristen. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen im C-Base, das ist so ein Hackerspace, also eigentlich ein Raumschiff unter der Erde in Berlin. Und dann lief da, ich weiß noch damals, der süßliche Marihuana-Geruch von den Hackern unten, die im Raum drunter waren und die Technomucke, die ganze Zeit bei LED lief. Aber es war so gut, dass sie gesagt haben, Jungs, oder kannst du mal das nochmal machen? Habe ich ein Meetup gemacht. Und aus diesem Meetup wurde dann noch ein Meetup und irgendwann hat meine Frau gesagt, die ist Eventmanagerin, machen wir eine Tageskonferenz. Und dann haben wir 2016 im Deutschen Technikmuseum, da wo der Z4 steht, also der erste noch bestehende Computer, der in Deutschland je gebaut wurde, von Zuse in den 30er und 40er Jahren, in demselben Raum haben wir die erste KI-Konferenz in Berlin gemacht. Und die ist dann gewachsen bis Corona, hätten fast 2000 Leute da gehabt, also Massen-Education. Und dann kam Covid. Und seitdem haben wir es runtergebrochen aufs Gegenteil. Wir machen für die 1% der KI-Industrie die Konferenz. Also zu uns kommen die führenden Köpfe der Forschung, der Industrie, der Politik, Klammer auf, weil führende Köpfe Politik heißt nicht immer, dass sie Kompetenz haben. Ja? Und wir sind im Endeffekt 300 Leute, die das Thema wirklich vorantreiben. Und dann haben wir den Deutschen KI-Monat initiiert für alle anderen. Das sind so 70, 80 Veranstaltungen, die dann andere veranstalten, quer in der Republik, wo jeder dran teilhaben kann. Das heißt, hier der Call to Action für die Zuhörer. Erstens, mich bitte auf LinkedIn adden, Fabian Westerheide. Zweitens, gerne Rise of AI folgen. Und wer wirklich Bock auf KI hat, kommt nächstes Jahr vorbei. Das ist die beste KI-Konferenz für Leute, die kein Bullshit hören wollen, sondern what's really going on. Und drittens, sonst den Deutschen KI-Monat folgen für alle anderen, die so ein bisschen reinhören wollen und vielleicht eher Verticals wie zum Beispiel Recruiting und HR-Tech gehen möchten.
Spannend. Ich hatte eben auf der Rise of AI-Seite gesehen, nächstes Jahr seid ihr im Mai, 14. Mai, ne? In Berlin ist der Termin. Ich gehe aber davon aus, wer ein Ticket haben will, der muss eigentlich schnell sein, oder?
Genau, ich fange wahrscheinlich den Ticket, deswegen einfach auf den Newsletter eintragen. Die Leute auf dem Newsletter von uns kriegen als erstes den Ticket-Shop open. Pragmatisch verkaufen wir nur 150 Tickets, ja, davon 30 im Early Bird und dann sind wir meistens 8 Wochen vorher ausverkauft. Also wir waren jedes Jahr ausverkauft, toi, 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 aber es liegt daran, mehr ist nicht immer notwendig im Leben. Es geht nicht immer um mehr, mehr, mehr und mehr wachsen, sondern manchmal ist das, was man hat, genau gut genug.
Naja, und was du eben nicht gesagt hast, ihr habt die Konferenz ja auch virtualisiert. Ne?
Das heißt, genau, und den Stream bieten wir kostenfrei an. Da habe ich so 1.800, 2.000 Leute drin aus 60 Ländern, die aus der gesamten Welt wollen wissen, was wir in Deutschland machen. Also sehr bewusst hybrid von vornherein, damit jeder, der es sich nicht leisten kann oder will, der kann es sich online angucken. Aber wer Bock hat aufs Netzwerk, der sollte physisch vor Ort sein.
Mhm. Gibt es da Bezugspunkte eigentlich zum Thema Arbeit, also gibt's da schon so eine Sub-Bubble, die bei euch da mit dabei ist?
Ich habe immer wieder Leute aus dem Bereich Arbeit und müssen wir ehrlich, wenn wir über KI sprechen, reden wir immer über Arbeit, weil die Nutzer sind alles Menschen. Ja, wir reden entweder über Prozessautomatisierung oder Technik, aber es geht eigentlich nur um Menschen. Was haben Menschen gerade erforscht? Was haben sie erfunden? Wie kann ich es einsetzen? Es geht immer darum. Jetzt ist Recruiting kein klarer Vertical bei uns, aber ich gehe auch in die Breite. Also ich gehe ganz klar auf das Thema, wie kriegen wir Deutschland nach vorne, was machen die Europäer? Ich packe unsere Staatssekretäre und Bundesminister auf die Bühne. Ich hatte einen General auf der Bühne. Also ich gehe die großen metastrategischen Themen an, weil es mich interessiert. Und dann gibt es jede Menge Fachvorträge über das Wie, Was, Wann, wie skaliere ich, wie gehe ich weiter vor, was ist Best Practice? Und da spielt manchmal Arbeit eine Rolle, aber es ist kein Vertical, weil ich habe festgestellt, ich kann gar nicht alles abdecken.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja,
dann lieber zu Embrace gehen und da bin ich mir ganz sicher, bei euch gab es dieses Jahr schon, das habe ich schon gesehen und wird es auch nächstes Jahr wieder Fachvorträge zu KI und Arbeit geben.
Gibt's auf jeden Fall. Mal schauen, wer da so redet.
Können wir ja, ja mal drüber reden.
Und wenn du wissen willst, wer das gut kann oder auch die Zuhörer mich fragen, ich kenne fast Gott und die Welt da draußen und ich kann dir sagen, wer sind die Götter und wer sind die Fachexperten.
Vielleicht hast du ja gleich noch 3 Minuten Zeit. Wir kommen schon fast ans Ende, leider. Aber ja, inspirierendes Gespräch. Die Frage, die ich zum Schluss ganz gerne stelle, ist, weil Saatkorn den Claim hat, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Was hat dich selbst in letzter Zeit inspiriert? Muss jetzt nicht zwangsweise mit Arbeit was zu tun haben, aber vielleicht bist du über irgendein Film, Buch, Erlebnis irgendwas gestolpert, wo du gesagt hast, das hat mich nachdenklich gemacht oder beeindruckt.
Dienstag habe ich einen Vortrag gegeben und da war mein Bias, da kam ein älterer Herr auf mich zu und mein Bias war erstmal so, Und dann hat er mich angequatscht. Weil er erst sagte, hier Rezessionsexemplar. Ich war einfach mal so, was will der von mir? Und dann habe ich ihm aber gesagt, let's be open-minded. Und nach 10 Minuten erzählte mir, was er macht. Und er ist ein Glücksbohnensammler. Und er erzählte mir die Geschichte von Glücksbohnen und sagt, er hat immer eine Handvoll von Bohnen in der rechten Hosentasche. Und für jeden schönen Moment am Tag nimmt er eine und packt sie in die linke Hosentasche, damit sie näher an seinem Herzen ist. Und am Ende des Abends guckt er, wie viele hat er in der linken Hosentasche gehabt und wie viele Herzensmomente hatte er. Ich sagte, das ist ja eine tolle Idee. Und er greift in die Tasche, gibt mir welche in die Hand. Ich nehme sofort einen raus und packe ihn in die linke Tasche, weil er mir einen schönen Moment geschenkt hatte. Und er guckt mich an und sagt so, du bist einer von 20 Leuten, die das machen. Und er strahlt rüber. Und ich habe das genommen und habe seitdem diese Bohnen in meiner Hosentasche. Und immer, wenn ich einen schönen Moment hatte, privat oder nicht privat, wandert eine Bohne von meiner rechten in meine linken Tasche. Und abends gucke ich hin, wie viele schöne Herzensmomente hatte ich.
Ja, sehr cool. Dann hoffe ich, dass jetzt gleich eine Bohne von rechts nach links wandert und sage aber erstmal danke, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. War für mich echt toll, hat Spaß gemacht.
Und übrigens, Bohnen sind auch ein Saatgut.
Ich habe noch eine Sache total vergessen. Können wir nicht einmal ein Buch von dir verlosen, KI-Nation? Wäre das machbar?
Klar, jetzt musst du nur herausfinden, was... du machst ja immer Verlosungen, das kannst du dir überlassen. Ich mache ja immer einen Incentive für die Leute und sag zum Beispiel, wer als erstes den Podcast auf LinkedIn teilt, zum Beispiel und uns beide verteckt oder so etwas. Ja, also die Bedingung kannst du machen.
Also, wenn du jetzt diesen Vorschlag machst, dann folge ich dem einfach mal. Ich schreibe das in den entsprechenden Post rein. Wer also Lust auf ein Buch hat, die KI-Nation, der kann genau das tun, was Fabian gerade gesagt hat. Steht auch in den Shownotes und bekommt dann mit etwas Glück das Buch nach Hause geliefert. Ganz lieben Dank, Fabian Westerheide. War toll, mit dir zu sprechen und hoffentlich auf bald.
Ja, danke für die Einladung.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist und du Interesse an Recruiting, Retention und HR-Tech generell hast, dann abonnier doch jetzt meinen Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt's dann ab sofort alle Saatkorn-Podcasts und Artikel der kommenden Woche direkt in dein Postfach. Link dazu in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Tipp. Wenn du Interesse an Innovation hast, ja, die gibt's en masse bei den Trendence Awards powered by Embrace. Am 7. November 2024 werden in Berlin die diesjährigen Awards live on stage vergeben. Wenn du wissen willst, was rund um Employer Branding, digitales Recruiting oder Talent Intelligence der heiße Scheiß ist, dann besorg dir jetzt dein Ticket oder noch besser, reich dein cooles HR-Projekt jetzt ein und gewinne selbst einen Award. Auch dazu alle Infos in den Shownotes.